Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Liebe Eishockey-Freunde, einmal kurz durchschnaufen. Es ist die erste Folge unseres Podcasts nach unserem Ausscheiden jetzt in der Saison 22/23, nach dem Aus im Halbfinale der Playoffs. Und ja, es tut noch ein bisschen weh, aber es gibt trotzdem viel zu besprechen heute. Nicht nur die Frage am Ende, woran hat es gelegen, sondern natürlich auch, wie geht's weiter jetzt noch im Finale? München gegen Ingolstadt. Darüber wollen Antti und Ulle heute sprechen. Wir werfen auch einen Blick in die DEL2, denn da gibt's Überraschungen. Und wir starten die heutige Folge auch mit einer schönen Nachricht für den Eishockey-Standort Mannheim. Damit beginnen jetzt Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Die positive Nachricht aktuell in der Eishockey-Stadt Mannheim ist eine ganz, ganz große Schlagzeile. Und zwar die WM 2027, wenn Deutschland den Zuspruch erhält, würde in Mannheim gespielt werden, auch mit der deutschen Gruppe. Zweiter Spielstandort ist Düsseldorf. Also das finde ich eine wahnsinnig tolle News, eine wahnsinnig tolle Nachricht. Allerdings, wenn man dann so die Untertitel liest, Antti, wenn es um die Adler geht, gibt es, glaube ich, nicht ganz so viel tolle Nachrichten. Hast du alles gelesen? Hast du mitgeschrieben? Mitgespielt haben wir nicht, aber mitverfolgt haben wir es.
Mitverfolgt haben wir es, ja genau. Also zunächst mal ist es geil, dass man 17 Jahre im Übrigen nach der letzten WM 2010 wäre dann die WM unter anderem in Mannheim. Da würde Deutschland spielen, da wären zwei Viertelfinals. In der SAP Arena, das wäre also wirklich eine absolute Top-Geschichte, wenn du den Zuschlag erhältst vom Weltverband. Der DEB hat ja dann geschlossen, oder die Gremien des DEB haben ja geschlossen dafür votiert, dass es eben Mannheim und Düsseldorf stattfindet. Also von daher, ich glaube, das sind schon ganz, ganz gute News und auch was, wo man sagen kann, da kannst du nochmal als Standort, Eishockey-Standort nochmal glänzend zeigen, wie gut du sowas erledigen kannst. WM kann die SAP Arena, das hat sie 2010 schon gezeigt.
Da war ich selbst auch dabei, da haben wir 1-0 im Viertelfinale gegen die Schweiz gewonnen. Dieses tolle Bild, wo Dennis Endras danach mit der riesen Deutschlandfahne übers Eis fährt. Da gab es noch ein paar Handgreiflichkeiten, ein bisschen Tumult im Duell mit den Eidgenossen. Aber da haben wir damals schon gezeigt, dass wir erfolgreich in den Farben Schwarz-Rot-Gold in der SAP Arena spielen konnten. Damals waren die Standorte Köln und Mannheim. Aber ich finde das auch ganz, ganz toll. Da sind ja viele Überlegungen, die in sowas mit einfließen, Trainingsbedingungen, Trainingsflächen, wie viel Kabinen hast du? Dann hast du natürlich die Infrastruktur, die Modernität der Halle und dann geht es, Antti, nicht immer um die Größe der Halle, weil ja, wir sprechen von den Deutschlandspielen, die dann in Mannheim ausgetragen werden, da kann man immer auch sagen, ja, was ist denn mit Köln, was ist denn mit Berlin, was ist denn mit der neuen Halle in München, aber das sind ja nicht alle Spiele, sondern du hast ja auch wirklich andere Nationen, die spielen. Und deswegen ist dann so eine Größe der Halle auch entscheidend, weil du sagst, naja, wenn jetzt andere Nationen gegeneinander spielen, dann soll das ja auch von der Kapazität, vom Volumen der Arena so sein, dass die Hallen eigentlich immer ganz ordentlich, ganz gut gefüllt sind und nicht nur bei den Deutschlandspielen und bei den anderen Partien leer sind. Und ich habe auch in der Vergangenheit etwas mit dem DEB kommuniziert. Ich habe da immer einen regen Austausch mit den Jungs und ich finde das ganz, ganz toll, dass das Mannheim und Düsseldorf sind, weil die ganzen Überlegungen, die Gespräche gehen ja natürlich auch dahin, wie kannst du es am besten, am optimalsten umsetzen. Natürlich hast du Nachbarländer, die an Deutschland angrenzen, da hast du, natürlich denkt man sofort an die Schweiz, die ja auch immer sehr, sehr viele Fans mitbringen, wenn es um Eishockey geht und dann auch eben nach Deutschland rüber, da ist Mannheim ein super Standort. Mit Düsseldorf hast du einen großen internationalen Flughafen für Leute, die anreisen und auch die Verbindung zwischen Mannheim und Düsseldorf ist eine ICE-Direktverbindung mit roundabout 3 Stunden. Das sind alles so Faktoren, die da dann eben auch berücksichtigt werden. Und zuletzt, Köln war ja auch 2010, ich habe es eben gesagt, Spielstätte und eben auch 2000, Antti, waren es 18 oder 19?
In 17 hätte ich jetzt gesagt.
Ja. Okay, sowas um den Dreh. In Verbindung mit Paris.
Ja, genau.
Das war ja auch noch so ein Riesenthema. Aber ich finde es auch mega geil, dass Deutschland sich da jetzt mal festgelegt hat. Und jetzt geht es letztendlich darum, und zwar passiert das Ganze am 25. Mai, haben zwei Nationen, und das ist Deutschland und Kasachstan, nochmal während der WM, die WM ist in Tampere, und beide Nationen haben nochmal 25 Minuten Zeit, vor der kompletten IIHF-Delegation ihr Land, ihre Infrastruktur, ihre Eishockey-Liebe, ihre Eishockey-Kultur vorzustellen. Das findet am 25. Mai statt. Ich glaube, das ist der Tag, an dem die Viertelfinals gespielt werden in Tampere. Mhm. Da treten beide Nationen nochmal auf die Bühne. Unten im Publikum sitzen mehr als 100 Leute, die danach, unmittelbar nach der Präsentation abstimmen werden, ihr Schildchen für Deutschland oder für Kasachstan in die Luft recken. Und dann wird am 26. Mai bekannt gegeben, wer diesen Zuschlag bekommt. Norwegen war noch im Rennen, aber Norwegen hat die eigene Bewerbung kurzfristig zurückgezogen. Wieso, weshalb, warum, das weiß ich nicht. Das sind jetzt alles Informationen, siehst du, Anti, die kann ich da raushauen, weil ich zwischendurch mal mit dem DEB telefoniere. Und das ist eben am 25. Mai findet es statt. Und warum ich so gut informiert bin, Anti, ist, weil der DEB mich gefragt hat, ob ich bei der Bühnenpräsentation ein bisschen mitwirken kann. Eben als einer, der viel in Schwarz-Rot-Gold gespielt hat, richtig, in Tampere, einer, der viel in Schwarz-Rot-Gold gespielt hat, eben auch schon in Mannheim bei der Heim-WM mitgewirkt hat, auch mit dem Hintergrund in Gelsenkirchen 2010 und ja, auch das ein oder andere Mal ja schon vor Publikum sprechen durfte. Und da habe ich natürlich habe ich zugesagt, Anti, ganz klar. Und da wird es viel Filmmaterial geben. Da geht es natürlich auch um Zahlen in Form von Fassungsvermögen der Arenen und ja, was die Städte eben auch alles so kulturell mitbringen. Und da weiß ich, da braucht sich Deutschland ja überhaupt nicht verstecken, was Kultur angeht. Und das wird für mich auch ein ganz, ganz besonderer Tag. Und da eben was dem Deutschen Eishockeybund hoffentlich zurückgeben zu können. Da freue ich mich drauf, da zitter und fieber ich gleichzeitig hin an diesen Tag und ja, kann da hoffentlich positiv mitwirken, dass die WM dann letztendlich bei uns, ich sage jetzt ganz, ganz bewusst bei uns und damit meine ich ganz Eishockey-Deutschland, bei uns vor der Haustür landet.
Ja, also ich sage auch noch dazu, der kleine Vorteil, dass du das gut präsentieren wirst, da habe ich jetzt gar keine Zweifel. Den Teil, den du da mitwirkst, also da glaube ich, ist Deutschland gut aufgestellt mit einem Herrn Ullmann. Das ist das eine. Deutschland ist ohnehin aufgestellt. Du hast in Mannheim schon eine WM gehabt und so weiter. Also diese ganzen Faktoren und die Kultur, die du angesprochen hast, das Eishockey-Verrückte und vor allem die politische Lage momentan, glaube ich, das könnte auch noch das Zünglein auf der Waage sein unterm Strich, wenn Kasachstan auch deren Ulmanov dann das präsentiert und auf der Bühne ist und dann eben dort den Verband auch repräsentiert, dass trotzdem die politische Lage möglicherweise ein kleines bisschen das Zünglein an der Waage sein könnte, wo man sagt, okay, lass es uns noch hier behalten, solange die politische Lage so unklar ist. Das ist nur meine Einschätzung. Also ich habe überhaupt keine Insider-Infos oder so, sondern das könnte dann auch noch dafür sprechen, dass dann die WM in Deutschland stattfindet, was mich sehr, sehr freuen würde.
Aber Anti, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass wir positive Eishockey-Nachrichten zu vermelden haben. Wir lesen ja hier den Mannheimer Morgen. Da war das natürlich auch ganz, ganz großes Thema. Aber Anti, wenn wir dann, ich will jetzt nicht sagen, in den Regionalteil des Sports umblättern, sondern die Adler haben ja schon ein ganz, ganz großes Gewicht, was den Sportteil im Mannheimer Morgen beziehungsweise hier generell in der Region angeht, war jetzt doch ein bisschen, ich will mal so fast sagen, Tiefflugstimmung angesagt.
Ja, das muss man schon sagen. Das ist natürlich eine Enttäuschung. Du hast ein gutes Team eigentlich. Also wenn man sich die Einzelspieler anschaut, du hast ein gutes Team. Aber wenn das Team dann eben seine Leistung nicht aufs Eis bringt, um Ingolstadt zu schlagen, das ist schon sehr, sehr bitter und enttäuschend. Also ich sage immer, für mich ist so die Faustformel, bis ins Finale kannst du relativ gut planen, dass du reinkommst. Im Finale kommen dann ganz andere Faktoren noch mit dazu. Und ich finde jetzt einfach die Adler vom Team her, wenn du dir das Team anschaust auf dem Papier, vor allem, mit dieser sensationellen Leistung von Arno Tiefensee, die aus dem Nichts kam, ja. Also da hast du gedacht, okay, dein Stammtorhüter fällt dir weg und jetzt kommt der Backup. Naja, da kannst du nicht damit rechnen, dass du ins Finale kommst. Aber Arno hat so stark gespielt, dass du damit rechnen kannst, ins Finale zu kommen, finde ich. Und dann kriegst du die PS nicht auf die Straße, wie man heutzutage sagt. Und das war irgendwie sehr, sehr bitter. Das war so die Erkenntnis, dass Ingolstadt als Mannschaft aufgetreten ist und die Adler es nicht geschafft haben, als Mannschaft in den Spielen gegen Ingolstadt aufzutreten. Und auch vielleicht, ich sag's mal so, diese Grundnervosität vielleicht, die auch ein Kevin Reich im Tor der Ingolstädter hatte, weil er plötzlich ran musste. Garteig ist verletzt, die klare Nummer 1 ist verletzt und dann musst du plötzlich die Mannschaft tragen und brauchst vielleicht so ein kleines bisschen, um in so eine Serie reinzukommen. Da hat Kevin Reich nicht den sichersten Eindruck am Anfang gemacht und dann hinten raus wurde er richtig stark. Und das muss ich auch sagen, Hut ab vor Kevin Reich, der hat da eine richtig starke Serie gespielt, der Torhüter, der Ingolstädter. Also ich muss sagen, leider war Ingolstadt dieses eine Tor, was sie fast in jedem Spiel mehr geschossen haben oder in einigen Spielen mehr geschossen haben, dann auch besser. Also man darf ja nicht vergessen, das letzte Spiel ging ja 0-2 aus, das war ein Empty Netter, dann in Ingolstadt das Spiel Nummer 5 ging ja 4-1 für Ingolstadt aus, da waren auch zwei Empty Netter dabei, also da muss man, das muss man ein bisschen abziehen. Also Ingolstadt war in den, oder dann gab es das Spiel in Mannheim, ich glaube das dritte Spiel war, hat Ingolstadt dann 1-0 gewonnen, also es waren enge Spiele, fast immer mit einem Tor Unterschied, aber Ingolstadt war halt eben dieses eine Tor besser als die Adler über die Serie gesehen.
Für mich der ganz, ganz große Gewinner der Adler-Saison ist Arno Tiefensee. Wir haben viel über ihn gesprochen, wenn man das vor der Saison gesagt hätte, dass Felix Brückmann sich viel verletzen wird oder viel Ausfallzeit haben wird, bedingt durch eine Verletzung, dann hätten wir beide uns die Frage gestellt, okay, wann verpflichten die Adler dann nach, wen werden sie holen, aber dass wirklich Arno Tiefensee das so eine Entwicklung macht, sportlich so aufgestiegen ist und dann auch die kompletten Playoffs spielt. Also er kam ja in Spiel 1 im Viertelfinale nach 40 Minuten rein und hat es dann durchgespielt. Also das ist für mich absolut hervorzuheben. Aus einer Mannschaft, wie du es, glaube ich, sehr diplomatisch formuliert hast, die in der entscheidenden Phase die PS nicht auf die Straße gebracht hat. Und es ist im Sport leider so, dass du ergebnisorientiert bist. Wenn das Ergebnis nicht stimmt, dann ist die Leistung einfach nicht gut und dann kannst du in den Playoffs auch nicht mehr davon reden, wir haben gut gespielt, aber, weil in den Playoffs geht es letztendlich darum, dass du Spiele gewinnen musst und du hast es eben aufgezählt, dem ERC Ingolstadt haben in 3 Spielen, haben ihnen lediglich 4 selbst erzielte Tore gereicht, um 3 Siege einzufahren. Das war eben das 1-0 in Mannheim, dann der 4-1 Heimsieg, dann ziehe ich mal die 2 Empty Netter ab, die du angesprochen hast und dann wieder der 1-0 Auswärtserfolg des ERC Ingolstadt im entscheidenden Spiel 6. Das heißt, Arno Tiefensee kassiert in 3 Spielen 4 Gegentreffer und die Adler gewinnen kein einziges Spiel. Also da weißt du sofort, wo Sand im Getriebe ist und das ist die Offensive. Du hast es geschafft, in 180 Minuten in den letzten 3 Spielen einen einzigen Treffer selbst zu erzielen. Das heißt, es sind 3 Spiele und du schaffst es wirklich, zweimal komplett torlos zu bleiben, einmal einen Treffer zu erzielen und in der gesamten Playoff-Serie, also Viertelfinale mit inbegriffen, hast du ein einziges Heimspiel gewonnen und das war dieses 13-Sekunden-Spektakel, wo du das Spiel gegen die Haie drehst. Also da hat mir tatsächlich mal ein souveräner Auftritt zu Hause gefehlt, mal ein 4-1, ein 6-2, wo du wirklich das Spiel von Anfang an dominierst und es auch schaffst, in den eigenen Reihen die Torschützen zu verteilen, dass du, ich will mal nicht sagen Ballast von den Schultern nehmen kannst, aber den Jungs Selbstvertrauen geben kannst. Jetzt einfach malen wir uns das Ganze mal aus, Anti. Du gewinnst mal ein Heimspiel 6-1, Eisenschmied trifft 2-mal, Bergmann trifft 1-mal, Schwartz trifft, dann hast du noch 1-2 Verteidigertore, vielleicht Überzahltreffer. Da gehen die Jungs doch in die Kabine und jeder geht nach Hause oder einzelne Akteure gehen nach Hause und sagen, das lief geil heute. Wahnsinn. Ich habe einen super Pass in Überzahl gespielt. Ich habe vielleicht zwei Assists gehabt. Und so wächst eine Mannschaft ja auch. So wächst du individuell und so nimmst du vielleicht auch deinen Reihenkollegen mit, weil du einen Lauf hast. Dann kannst du ihm von deinem Lauf einfach mal von deinem Selbstbewusstsein 2% rüberschieben. Nimmst ihn mit, weil ein guter Spieler ist der, der seine Mitspieler besser macht. Und wenn du eine gute Welle reitest, dann nehme ich dich mit. Dann sage ich zu dir, Andi, spring auf, ich ziehe dich mit. Und genauso bist du ja ein Teamkollege, wenn es mir mal scheiße geht, der mich am Kragen packt und sagt, Ulle, hoch mit dir, auf geht's, weiter geht's, lass den Kopf nicht hängen. Und das hat komplett in den ganzen Playoffs hat es gefehlt. Du hast keinen gehabt, der einen anderen mitziehen konnte, weil jeder mit sich selber beschäftigt war. Und das ist einfach, ich komme wieder daraufhin zurück, dass Leistungssport ist ergebnisorientiert. Die Ergebnisse waren nicht da und dann fängt jeder an, die Arbeit von dem anderen vielleicht ein bisschen mitzumachen, obwohl er selber noch einiges an Dreck vor seiner Haustür liegen hatte, den er vielleicht besser hätte fegen sollen. Der Einzige, der da für mich wirklich unfassbar konstant in den jungen Jahren, und das finde ich, da fehlen mir fast die Worte. Das, was Arno Tiefensee gespielt hat, der hat sich nie irritieren lassen. Der ist ruhig geblieben, der hat seinen Job gemacht und er hat letztendlich auch der Mannschaft immer die Möglichkeit gegeben, Spiele zu gewinnen. Andi, Spiel 6, du kassierst einen Gegentreffer. Natürlich sah er bei dem nicht glücklich aus, Handgelenkschuss von Simpson, aber mit einem
hat er auch gepasst, da darfst du auch nicht vergessen, der hat halt genau gepasst. Simpson ist halt ein richtig abgezockter Spieler.
Aber da war halt einfach letztendlich hinten raus, ja, die PS waren einfach nicht auf der Straße. Und wir beide haben das entscheidende Spiel auch gesehen. Wo war derjenige, der sagt, ich nehme jetzt das Heft in die Hand. Ich mache das jetzt. Ich gehe mit dem Kopf durch die Wand. Oder ich gehe da mit dem Brecheisen rein. Der hat mir gefehlt, Anti.
Ja, definitiv. Sehe ich ganz genauso. Also das ist genau das. Du hast ja diese Big Boys. Und die Big Boys sind nicht Big Boys, weil sie viel verdienen. Das muss man mal sagen. Sondern die Big Boys sind die Jungs, die dir in entscheidenden Momenten plötzlich doch die Wende in dem Spiel bringen können. Das definiert den Big Boy. Und da waren die Adler nicht in der Lage dazu. Vor allem im letzten Spiel, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss ich was sagen. Davon wird man wahrscheinlich gar nicht viel lesen. Und ich will auch nichts schönreden. Du hast gesagt, das ist ein Ergebnissport. Hinterher fragt dich keiner, an was hat's denn ganz genau gelegen? Ach so, da. Entschuldigung gibt's immer. Da hat mal einer gesagt, auf Englisch sagt man, excuses are like assholes. Everybody has one. Also es ist einfach so, dass man also Entschuldigungen immer finden kann. Aber man darf eine Sache nicht vergessen. Klar, Ingolstadt hat auch seine angeschlagenen Spieler gehabt und so weiter. Aber bei den Adlern, du hattest, Dors hat gefehlt. Ja, also du hast einige gehabt. Ein Holzer, dass der überhaupt gespielt hat, das war ein Wunder. Der war angeschlagen. Lehtivuori ist dir ausgefallen. Katic ist dir ausgefallen. Dann hast du den Schwarz gehabt, der von einer langen Verletzung zurückkam. Und natürlich, seine Spielweise ist ja sehr, sehr intensiv. Es ist ja einer, der vorm Tor arbeitet, in den Ecken Zweikämpfe sucht und gewinnt. Und er kam direkt von der Verletzung zurück, von der Beinverletzung, die zwar auskuriert war, aber auch noch nicht so 100% da war. Also Leubel hat angeschlagen gespielt. Also du hast sehr, sehr viele angeschlagene Spieler gehabt. Das nur einfach, ich finde, das muss man fairerweise auch in die Bewertung mit reinnehmen. Nicht als Schönreden, nicht als irgendwie zu sagen, naja, siehste, wir konnten ja nichts dafür oder sowas, sondern einfach nur, dass man das im Hinterkopf hat, dass solche Sachen natürlich auch immer eine Rolle spielen. Das verschiebt natürlich auch eine Statik in der Mannschaft. Wenn ein Wolf ausfällt, 3 Spiele gesperrt wird, dann ist er, dann fehlt er auch in der Kabine, fehlt er kurz vorm Spiel, in der Vorbereitung und so weiter. Dann hast du den Lehtivuori, der stark gespielt hat in den Playoffs, der lange verletzt war in der Saison, wieder so zum alten Lehtivuori gefunden hatte in den Playoffs, wird verletzt. Katic ebenfalls, der spielerisch hinten stark ist. Also da könntest du jetzt einige Namen durchgehen und entsprechend muss man das in die Bewertung mit reinnehmen. Aber ich gebe dir 100% recht, wenn du sagst, das zählt alles nichts mehr, sondern sind die Adler im Finale, ja oder nein? Und wir müssen leider sagen, nein. Das ist die Frage.
Du hättest nämlich aus Ingolstädter Sicht auch sagen können, naja, unser Nummer-1-Torwart ist komplett raus. Und da hat es eben Kevin Reich wirklich geschafft. Wir haben, sprechen von Spiel 1, nochmal in der Halbfinalserie, da hat Taro Jensch einen Wahnsinnspass von hinterm Tor rausgespielt zum Ausgleichstreffer. Ja. Und dann war es Leon Bergmann, der wirklich Kevin Reich durchgerutscht ist. Also das war was, wo man wirklich im Nachgang sagen muss, aus Ingolstädter Sicht, okay, Das hätten wir gewinnen können. Da sah Kevin Reich wirklich nicht glücklich aus. Aber er ist da über sich hinausgewachsen. Und du hast die ledierten oder angeschlagenen Jungs der Adler angesprochen in dieser Serie. Aber da waren eben Gegensätze auf der anderen Seite da, die auch, wie du es genannt hattest, ein paar Excuses hätten nennen können. Vor allem auf dieser Schlüsselposition des Torhüters, der letztendlich auch zu einer Schlüsselposition dann wurde. Weil wenn du in einer Halbfinalserie, Anti, und da haben die Jungs beim Fernsehen auch gesagt, sie wissen gar nicht, wie weit sie da zurückblättern müssten, um zu gucken, welcher Torwart in der Halbfinalserie schon mal mit zwei Shutouts ausgestempelt hat. Da ist denen nämlich auf Anhieb überhaupt nichts eingefallen und das sind totale Daten und Zahlenfreaks, die sowas dann immer irgendwie parat haben. Aber das war dann einfach letztendlich, liegt es halt daran, einfach gesagt, ich bin ein paar Mal angesprochen worden, dass auch Leute auf der Straße zu mir gesagt haben, Mensch Ulle, woran hat es denn gelegen? Und ich habe auch viele Spiele gesehen, ich habe dann immer so ein bisschen süffisant und mit Augenzwinkern gesagt, es wird halt schwierig, dass wenn du keine Tore schießt, kannst du keine Spiele gewinnen. Und das ist tatsächlich in jeder Sportart so. Und ich glaube, das umschreibt das Ganze aber wirklich, wirklich gut. Und ja, die Enttäuschung war schon eine große, vor allem auf den Rängen, auch innerhalb der Mannschaft. Du hast es gesagt, das Finale ist eigentlich schon immer so ein bisschen die Zielsetzung. Natürlich in Mannheim, wenn du im Finale bist, es ist aber, glaube ich, jeder Sportler, der dann auch nach dem Titel greift. Aber das ist schon eine Saison, die du wieder, ich sage jetzt mal wieder, als Enttäuschung abhaken musst oder eintüten musst. Ich bin nämlich auch das ein oder andere Mal in solchen Jahren in der Kabine gesessen, wo im Viertelfinale Schluss war, auch mal in den Pre-Playoffs Schluss war, im Halbfinale. Das sind Situationen, mit denen ist es schwer, hier in Mannheim zu leben. Und dann wird es auch wahrscheinlich wieder die ein oder andere personelle Veränderung geben.
Ja, man geht ja davon aus, dass es 10 Spieler ungefähr sein werden, die gehen. Ja, also das ist schon eine Menge. Das ist die Hälfte der Mannschaft. Und von den Ausländern, glaube ich, besitzt nur Godet und Schwarz ein gültiges Arbeitspapier, wie man so sagt. Also die haben noch Vertrag. Ansonsten wird es, glaube ich, dann auch einige Veränderungen im Bereich deutscher Spieler geben. Also man spricht da davon, dass Eisenschmidt geht, dass Kremmer geht, dass Bergmann geht, Akta geht. Also du hast schon einige, man spricht davon. Also das sind Sachen, die werden jetzt erst im Hintergrund dann irgendwann entweder bestätigen sie sich oder bestätigen sie sich nicht. Aber das sind ja so offene Geheimnisse gewesen, die wir jetzt auch ganz klar ansprechen können. Und das heißt, du hast also schon im deutschen Bereich kriegst du neue Spieler und im ausländischen Bereich wirst du auch. Gerade in der Verteidigung sehe ich jetzt nicht, dass irgendjemand bleibt. Ich weiß, die Verteidiger, fast alle ausländischen Verteidiger haben ja gesagt, sie gehen. Was dann genau passiert, wird man sehen. Also du wirst da einiges noch an Land ziehen müssen. Also da hat das Management der Adler dann schon einiges zu tun in den nächsten Wochen und Monaten. Und, Ulle, du weißt ja aber, wie es ist. Es ist natürlich auch im Hintergrund, sind ja schon Sachen finalisiert, die vielleicht gar nicht rausgekommen sind. Da gibt's ja einige Spezialisten, gerade auf Twitter, die dann alle möglichen Sachen raushauen, die mit irgendwelchen Agenten vernetzt sind oder so und die dann ständig irgendwelche Sachen raushauen. Aber es gibt offensichtlich auch bei den Adlern einige Sachen, die nicht rausgekommen sind bisher. Und da warten wir einfach mal ab, was es da dann noch an Ausländern gibt, die dann kommen in der nächsten Zeit.
Man kriegt es ja immer mit, du sagst es, viele Sachen sind in der Vergangenheit schon entschieden worden, sprich unterschrieben worden und die werden jetzt dann einfach kommuniziert. Man hat es eben zuletzt gesehen in Straubing zum Beispiel, dass viele Abgänge bekannt gegeben wurden nach dem Playoff-Ausscheiden gegen Wolfsburg in Spiel 7. Dann hat man ein paar Nächte, die man drüber schläft, das Ganze verarbeitet und dann werden Personalentscheidungen kommuniziert und ich denke, dass
entschieden sind sie ja vorher schon. Ne?
Entschieden also, ist es vorher genau. schon. Manche Sachen kommen raus, manche bleiben unter Verschluss. Du hast es eben angesprochen, Eisenschmidt, Kremmer, Bergmann, Aktak, das sind so Namen, die man gehört hat, dass die Mannheim verlassen werden. Ich habe noch nicht viel Neues gehört, wer da dazustoßen soll, was passiert. Natürlich wurde auch viel erzählt, dass nordamerikanische Scouts sich in der SAP Arena und auch in Ingolstadt auf der Tribüne eingefunden hatten, um eben Arno Tiefensee zu beobachten, der sich in jungen Jahren so in diesen Fokus gespielt hat. Da wird man auch sehen, was passiert in den nächsten Wochen. Wird sicherlich viel darüber erstmal spekulieren und dann hoffentlich auch lesen. Und dann warten wir das Ganze mal ab. Aber es kommt immer so eine Zeit. Ich bin selbst mal in eine Zeit reingerutscht, wo es, wenn der sportliche Erfolg nicht da ist, gibt es personelle Entscheidungen, personelle Veränderungen auch. Und es ist einfach so, dass die Mannschaft, die Organisation, das Team ist das Wichtigste. Und es gibt Spieler, die haben ihre Jahre dort, die hinterlassen vielleicht auch ihre Fußstapfen, ihre Spuren, aber eine Organisation muss immer weiterdenken. Und im Sport bist du halt mit Anfang, Mitte 30, gehörst du zum alten Eisen und du musst versuchen, immer jung zu denken, jung zu bleiben und dir ganz viel junge Energie in die Kabine einfach reinholen. Mhm. Jugendliche Leichtigkeit. Du hast dann einfach Spieler, wo du sagst, naja, wenn der 30 ist, Mitte 30, guck mal, der hat hier schon eine Blessur gehabt, hier eine Operation, dort eine größere Verletzung und du holst dir einfach junges Frischfleisch an die. Frisches Fleisch holst du dir einfach in die Kabine und in Mannheim.
Für die Veganer, für die Veganer müssen wir sagen, junges Gemüse.
Junges Gemüse, also. Richtig, richtig. Und da ist es eben einfach auch so, dass du aus Mannheimer Sicht holst du dir halt auch Jungs rein, die schon irgendwo für Furore gesorgt haben. Den Namen, den man dann halt auch schon irgendwo mal anders gehört hat und anders irgendwo kennt. Ich bin zuletzt mal mit Markus King zusammengesessen und dann haben wir überlegt und spekuliert und haben gesagt, Mensch, und dann haben wir ein bisschen in die Glaskugel, in die Vergangenheit geguckt. Wir haben so ein bisschen am Rad der Zeit gedreht und haben gesagt, King, ich kann dich erinnern, als wir hier aufgeschlagen sind. Ich war 20. Ich hatte schon 2 Jahre Kölner Haie auf dem Buckel, aber habe viel mehr in Duisburg gespielt. Ich war eigentlich nur in der zweiten Liga. Also wenn jemand in der DEL damals gesagt hat, Christoph Ullmann, da hätten alle mit den Schultern gezuckt. Aber damals hat Markus Kuhl mich verpflichtet aufgrund einer sehr positiven U20-Weltmeisterschaft, die ich absolviert hatte. Ich war unter den Top 10 bei den Torschützen damals, hatte 4 Treffer erzielt. Und habe dann hier unterschrieben. Und ein Jahr drauf ist der Kinki gekommen. Der Kinki hat auch nur ein paar Einsätze damals beim KIC unter Hans Zach gehabt. Also wir waren so richtige No-Names. Mhm. Frage an dich, Anti, kann man sich das hier erlauben, leisten, dass du jetzt sagst, ich verpflichte mal 2 so Granaten, die gar keiner kennt, die jung sind, die vielleicht irgendwo, und ich habe ja selbst in Duisburg in der zweiten Liga, war es ja nicht so, dass ich zu den Top 10 Torschützen gehörte, sondern ich war auch in dem Lernprozess. Ich bin viel auf der Bank gesessen, ich habe Spiele teilweise gar nicht gespielt, habe mich dann mal in der 4. Reihe ein bisschen eingesetzt, durchgesetzt, aber ich war kein Powerplay-Spieler, ich war kein Top 6 Stürmer, auch nicht in der zweiten Liga, gar nicht. Kann man sich das hier erlauben, dass man mal scoutet und sagt, guck mal hier, U18, U20 Bereich, da sind 2, die nehmen wir mit und die bauen wir auf?
Es ist eine andere Zeit, Ulle. Es ist eine Zeit jetzt, wo du viel mehr Transparenz hast, wo wirklich die Top-Spieler überall identifiziert werden. Also ich glaube, dass es heutzutage nicht mehr möglich ist, dass einer durchs Raster fällt und plötzlich eigentlich, wenn du ihn in der DEL eingesetzt hättest, dass er sich da dann entwickelt hätte und seinen Weg gemacht hätte. Das glaube ich eigentlich eher nicht, weil du hast schon alleine durch die vielen Möglichkeiten für junge Spieler, durch die U-Regelungen in der zweiten Liga, in der DEL, hast du die Verpflichtung, junge Spieler zu haben. Du versuchst, die Top-jungen Spieler zu bekommen, das ist das eine. Und die können sich im Training zeigen. Und wenn sie gut spielen, kriegen sie auch ihre Eiszeit. Also Top-U-Spieler kriegen auch Eiszeit. Sogar bei Trainern, bei denen es schwer ist, Eiszeit zu bekommen, nehmen wir Mike Stewart aus Wolfsburg, der eher dafür bekannt ist, dass er seine Vertrauten spielen lässt. Er hat so einen Kreis an Spielern, denen er absolut vertraut. Denen gibt er viel Eiszeit. Und dann Valentino Klos zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, der ist 2000 geboren, ist also letztes Jahr U23-Spieler. Der hat in den Playoffs, ich glaube in 12 Spielen, hat er, glaube ich, 4 Minuten und 11 Sekunden Eiszeit gehabt. Nicht im Schnitt, sondern insgesamt. Das macht im Schnitt irgendwie so 7-8 Sekunden Eiszeit, was der gehabt hat. Sage ich jetzt einfach mal nur. Also, aber Luis Schinko zum Beispiel hat gespielt. Also du kannst dann auch unter schweren Bedingungen, unter einem Trainer, der, sagen wir mal, jetzt eher nicht so den jungen Spielern zugewandt ist, kannst du durch gute Leistung trotzdem überzeugen. Deswegen glaube ich, dass das System der U-Spieler zumindest den jungen Spielern in die Karten spielt. Du und Kinki wart ja auch Top-Spieler damals im deutschen Nachwuchsbereich. Ja, Kinki damals in der DNL war Torschützenkönig gewesen. Du hast, glaube ich, gar keine DNL gespielt oder nur ein Jahr und dann hast du bei den Profis gespielt.
Die wurde damals gegründet. Ich habe im Trikot des KIC gespielt, im Nachwuchs. Und wir hatten damals eine Regionalliga-Mannschaft an. Das musst du dir mal vorstellen. Eine vierte Liga ist das. Wenn du heute einem jungen, talentierten Eishockeyspieler sagst, du kannst dich in der vierten Liga entwickeln, der zeigt dir, mit rechts zeigt er dir den Vogel, mit links zeigt er dir den Stinkefinger. Ich habe damals in der Regionalliga gespielt und habe, ich meine, 93 oder 94 Punkte gemacht in roundabout 20, 30 Spielen. Also ich habe über 3 Punkte pro Spiel gemacht und damals gab es ja, weißt du, wo du das nachlesen konntest, Anti? In der Eishockey News auf der letzten Seite. Auf der letzten Seite beim Kleingedruckten. Damals gab es das ja nicht, dass die Vereine Social Media hatten und gesagt haben, hier, guck mal, unsere Nachwuchsabteilung, folgt denen doch mal auf Instagram. Wir haben hier ein cooles Portal und pflegen das ein bisschen. Nee, so war das damals. Ich habe mir damals viel Eiszeit und Selbstvertrauen in der Regionalliga erarbeitet. Wir haben hier gegen Hamm und gegen Herne und gegen Neuss und so gespielt. Das waren unsere Fahrten und unsere Gegner.
Ja, und Kinki hat in der DNL damals alles zusammengeschossen. Der war richtig gut, hat, glaube ich, damals dann mit Garmisch sogar die Meisterschaft gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Da müsste ich jetzt nochmal kurz eine 5-minütige Pause machen, in mich gehen. Aber das machen wir nicht, sondern aber jedenfalls, also deswegen, um deine Frage nochmal zu beantworten, ich glaube, also jetzt momentan die Systeme, die Transparenz ist viel größer als zu eurer Zeit damals vor gut 20 Jahren oder um die 20 Jahre rum ist es ja schon her. Ich kann mich zumindest erinnern, als du und Kinki gekommen seid nach Mannheim, Ulle damals als junger Mann, ich habe gedacht, mir hat es so gefallen, du hast es eher so gerollt. Da habe ich gedacht, aus Bayern, aber der kommt aus Köln, da war ich mir nicht ganz sicher und damals weiß ich noch, habe ich dich gefragt, wo kommst du jetzt her? Du sprichst ein bisschen bayerisch. Dann hast du gesagt, ja, ich war meine Juniorenzeit in Köln, also so. Ich konnte das nicht einfach mal so schnell nachschlagen im Internet, weißt du, wie du heute, wenn du einen Spieler hast, dann guckst du, da war er, okay, da kommt er her, alles klar, du weißt dann quasi innerhalb von einer Minute alles über den Spieler und da musste ich dich tatsächlich fragen, wie denn genau dein Hintergrund ist. Kann ich mich noch genau erinnern.
Ja, da siehst du mal. Aber ich gebe dir auch recht, dass man eben in der heutigen Zeit, vor allem bei so einem Spitzenclub wie den Adler Mannheim, ist es schwierig, wenn du jetzt sagst, wir holen jemanden und bauen den auf. Also du hast einfach transparent, mittlerweile wird ja auch die U20-Weltmeisterschaft bei Magenta Sport übertragen. Also du siehst da schon, wer fällt auf, wer macht da seine Hausaufgaben und junge Spieler werden früh in der DEL2 eingebunden. Also du hast schon recht, wenn du Leistung bringst, wenn du gut bist, dann kommst du automatisch in den Fokus. Mittlerweile nicht nur bei den Trainern, sondern auch medial und das ist schon einfach eine andere Zeit. Aber lass uns doch mal, wo wir jetzt so viel auf junge Spieler geguckt haben, Anti, kurz aufs Finale gucken, weil wir müssen dann ja auch mal relativ zügig die Brücke auch schlagen. Es gibt ja auch ein Finale in der DEL 2, aber lass uns erstmal über die Spiel 7 war gestern, da hat München sehr deutlich 7-2 Wolfsburg geschlagen, Wolfsburg zweimal über die komplette Distanz gegangen, im Viertelfinale haben sie noch in Straubing gewonnen, Spiel 7, gestern ist Wolfsburg untergegangen in München 7-2 und jetzt heißt es, kurze Entfernung, kurze Distanz für beide Mannschaften, ERC Red Bull München gegen den ERC Ingolstadt.
Ganz kurz wollte ich noch was dazu sagen, zum Halbfinale München gegen Wolfsburg. Erinnerst du dich, ich habe doch immer gesagt, okay, da werden diese Jungs, diese Top-Spieler, ich habe es eben auch gerade im Zusammenhang mit Luis Schinko und Valentino Klos angesprochen, die Top-Spieler, die kriegen Eiszeit ohne Ende. Also Stürmer kriegen Eiszeit von 25, 26 Minuten, Verteidiger spielen über 30 Minuten und ich habe immer die These, dass wenn du so lange so viel spielen musst, wie zum Beispiel in Jordan Murray in Wolfsburg, dann bleibst du einfach nicht mehr frisch. Du schaffst es einfach nicht mehr. Und Murray hatte ja über 30 Minuten, ich glaube 31,5 Minuten im Schnitt Eiszeit. Und gestern hat er dann den Check gemacht gegen Zuber, gegen den Kopf, ist zu spät in den Check reingekommen. Das war kein böser Check im Sinne von, dass er ihn verletzen wollte. Wär ja auch dumm, sondern er kommt zu spät in den Check. Zuber will gerade die Scheibe aus der eigenen Zone klären. Und dann an der Bande gegen den Kopf, da war er einfach zu spät. Und ich glaube, ihm hat die mentale Frische gefehlt. Kriegt eine Matchstrafe, 5 Minuten plus Matchstrafe eben. Also Matchstrafe ist ja 25 Minuten. Die 5 Minuten müssen dann abgesessen werden bis den Unterzahl. Und dann macht Parks und Hager jeweils ein Tor in Überzahl. München hatte da schon 3-0 geführt. Vorher hatte Murray schon eine Strafe genommen. Und dann hatte De Sosa das in Überzahl das 3-0 gemacht. Dann gab es 4-0, das 5-0. Und dann war die Messe gelesen. Und das muss ich sagen, das ist so ein bisschen, zumindest würde meine These stützen, dass man da einfach irgendwann die Jungs, nicht, dass sie körperlich nicht mehr können, sondern auch die Spritzigkeit im Kopf dann irgendwann fehlt und dann solche Sachen passieren und dadurch dann eben, ja, dann ein Spiel oder eine Serie sogar entschieden wird.
Ich liebe diese Formulierungen. Dann war die Messe gelesen. Ich bin auch ein Fan von, da war der Drops gelutscht. Ich habe das damals auch nicht geglaubt. Wir haben uns aber mit Sportpsychologen, Sportwissenschaftlern unterhalten. Und die haben gesagt, das Erste, was müde wird, wenn du zu viel machst, wenn du zu viele Minuten spielst, zu lange Wechsel hast, sind nicht die Beine, sind nicht die Arme, ist der Kopf. Und das merkst du tatsächlich nicht, aber du triffst falsche Entscheidungen. Und uns wurde damals auch uns wurde damals der Energy Drink in der Kabine auch verboten, weil die einfach gesagt haben, in dem Affekt triffst du auch falsche Entscheidungen, weil du dann vielleicht ein bisschen too much bist, aber bleiben wir mal bei der Müdigkeit, wenn du kaputt bist, wenn du zu wenig geschlafen hast.
Ich überlege gerade, was für ein Energy Drink das gewesen sein könnte. Ich komme nicht drauf.
Coca-Cola. Diese 31 Minuten spielst, vielleicht funktionieren die Beine, aber du triffst einfach nicht mehr diese frischen Entscheidungen. Du bist einfach nicht mehr ganz frisch, ich sage jetzt mal frisch zwischen den Ohren. Und dann kommst du eben diese halbe Sekunde zu spät. Ja, und das sind dann einfach die Auswirkungen von dieser Müdigkeit dann auch, die du jeden zweiten Tag spielst. Aber jetzt hat von den anderen Teams, von München gegen Ingolstadt, hat eigentlich, glaube ich, keiner Grund, müde zu sein, weil jetzt sind die da angekommen, wo sie hinwollen. Ich sag mal, München formuliert das bestimmt intern in der Kabine vor der Saison. Ich weiß nicht, ob Ingolstadt das als internes Ziel ausgegeben hat, aber die haben sich's erspielt, die haben sich's erarbeitet. Ich finde, beide Mannschaften, wie sie über kompletten Saisonverlauf aufgetreten sind, vom Einsatz her, aber auch vom Spielerischen, und damit meine ich, sie haben in jeder Spielsituation spielerische Lösungen gefunden, ob sie unter Druck waren, wie sie im Breakout waren, im Powerplay, finde ich, sind es zwei Mannschaften, die das Finale sich auch verdient haben. Und es wird vom Spielerischen her, da ist keine Mannschaft, die sagt, wir stellen uns nur hinten rein oder wir machen komplett nur die neutrale Zone dicht und warten auf ein Powerplay. Also von beiden Spielsystemen her freue ich mich sehr auf das Finale, muss ich ganz ehrlich sagen. München ja eh vom Don Jackson Spielstil her immer aggressiv im Vorcheck den Gegner schon früh stören und mit allem, egal mit was sie konfrontiert werden, haben sie spielerische Lösungen und der ERC Ingolstadt auch. Und da freue ich mich sehr drauf, weil es ein spielerisches Finale wird, aber beide Mannschaften können auch physische Härte.
Ganz genau. Und ich glaube, dass Ingolstadt weiter kompakt spielen wird, also dass die so ein ganz kleines bisschen den Fokus weiter auf der Defensive halten werden. Und möglicherweise, die sind ja im Umschaltspiel unfassbar gut. Also bei Scheibengewinn kommen sie sehr, sehr schnell in die Zone des Gegners. Sie haben laufstarkes Team, was München ja auch hat. Und wenn du zwei laufstarke Teams hast, das verspricht natürlich dann immer ein sehr interessantes Eishockey. Wobei ich, glaube ich, sogar Ingolstadt ein bisschen laufstärker sehe als die Münchner. Das wird sich natürlich jetzt alles auch zeigen müssen. Aber ich sehe Ingolstadt ein bisschen mobiler und ein bisschen laufstärker als die Münchner. Aber München hat natürlich, was Meister werden angeht, natürlich einiges auch an Erfahrung drin, haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Also da muss man schon sagen, da hast du schon eine sehr, sehr interessante Konstellation. Spielerisch fand ich Ingolstadt fast die beste Mannschaft in der kompletten DEL.
Also ich finde, dass, wenn man aufs Finale blickt, hast du mit München natürlich viel Erfahrung drin, ne? Vor allem auf der Trainerposition und auch mit einigen Akteuren drin, die wissen, was es bedeutet, Meisterschaften zu gewinnen. Was ich auf Ingolstädter Seite sehe, ist einen ganz, ganz großen Hunger. Ja. Also ja, wirklich einen, die haben richtig, richtig Blut geleckt. Und da ist ich will jetzt nicht von Euphorie und Leidenschaft sprechen, das bringen beide mit, aber da ist ein ganz großer Hunger auf meiner Seite zu erkennen. Und ja, da kommt die hungrige Truppe an den Tisch und da kommt die Truppe an den Tisch, die weiß, was es bedeutet, mit Silberbesteck zu essen, und die da die Erfahrung mitbringt. Also ich freue mich sehr auf Spiel 1. Ich freue mich darauf, wie diese Finalserie wachsen wird, was da passieren wird, weil ja immer mal wieder Sachen passieren, ob es dann irgendwelche harten Checks sind, undiszipliniert, hohe Ergebnisse vielleicht, wie geht die andere Truppe damit um? Also ich bin gespannt, weil es wird ja keine Truppe sagen, boah, die Reisestrapazen, die haben uns jetzt irgendwo hinten raus den Stecker gezogen, weil es ja nur ein Katzensprung ist.
Ja, du brauchst eine Stunde. Von Arena zu Arena brauchst du eine Stunde mit dem Bus und das ist schon also optimale Reisezeit, das muss man schon ganz klar sagen. Ulle, lass uns noch mal ganz kurz auf die zweite Liga schauen. Ich habe mich damals beim letzten Spiel, ich glaube, das war das letzte Saisonspiel oder letztes Saisonspiel war in Düsseldorf, das vorletzte Saisonspiel oder das drittletzte Saisonspiel war in Augsburg gewesen und da habe ich im Presseraum, bekanntlich spielt ja mein Sohn ja in Augsburg, und ich war im Presseraum, habe mich mit ein paar Leuten unterhalten und die haben dann gesagt, naja, sehen wir uns halt jetzt ein paar Jahre nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, habe ich was verpasst? Hat die DEL2 schon ihre Spiele gespielt in den Playoffs oder so? Ich habe gedacht, die sind auch noch in der Saison. Also Playoffs müssen doch erst noch gespielt werden. Ja, aber Kassel ist so stark, die werden da durchmarschieren. Und dann war es dann tatsächlich so, dass Kassel eine Top-Vorrunde über 30 Punkte mehr als der Tabellenzweite hatte, wirklich alles in Grund und Boden gespielt hat und dann doch im Halbfinale ausgeschieden. Wahrscheinlich die größte Enttäuschung in dieser Saison in der kompletten Eishockey-Welt in Deutschland. Also ja, man muss sagen, Bad Nauheim, habe ich mich auch schon geoutet, dass Bad Nauheim so ein bisschen mein Club ist in der zweiten Liga. Irgendwie habe ich immer schon Sympathien mit denen gehabt. Ja, muss man sagen, dass Kassel und jetzt auch Krefeld natürlich, hat ja gegen Ravensburg verloren, draußen sind, ist Augsburg doch nicht abgestiegen. Also es ist nicht so, die waren Absteiger, sondern die waren ja nur Absteiger. Also es war jetzt nicht so, dass denen der Nichtabstieg geschenkt wurde, sondern sie waren auf dem Platz, wo du überleben kannst in der Liga, haben es aber dann natürlich waren abhängig von Kassel. Also Kassel hat es eben nicht geschafft, deswegen sind sie nicht Absteiger. Punkt.
Ja, und die Augsburger Panther haben auf Social Media ihren alten Coach gepostet, Peter Russell, haben sich bei den Ravensburg Tower Stars bedankt, haben jetzt zuletzt auch ein Bild gepostet von ihrem Stürmer TJ Trevelyan, der im Osterurlaub beim Spiel, ich glaube, der Tampa Bay Lightnings die Toronto Maple Leafs einen Freund auf der Tribüne gefunden hat und gemeinsam halten sie die EC Bad Nauheim Flagge nach oben. Also du warst auf einer Position in der Tabelle, wo du Schützenhilfe brauchtest und es gab zwei Teams, die sehr, sehr gut performt haben, eben die Ravensburg Tower Stars und auch der EC Bad Nauheim, einmal die Krefeld Pinguine ausgeschaltet und einmal die vermeintliche Übermannschaft, die Kassel Huskies eliminiert, deswegen heißt es Ravensburg gegen Bad Nauheim im DEL2-Finale und der Augsburger e.V. bleibt in der DEL. Da ist man sehr, sehr glücklich darüber. Es ist natürlich, das Sportliche überwiegt, ganz klar, Anti, da brauchen wir nicht weiterreden. Aber es sind natürlich auch ganz, ganz viele Sponsorenverträge an die DEL gekoppelt, viele Gelder, die Kaderplanung. Also das ist schon was. Und ich habe ja auch eine Augsburger Vergangenheit. Ich freue mich sehr. Ich habe ja auch zuletzt gesagt, ich habe noch einen Bong in der Jacke gefunden für den Leberkäs-Semmel im Kurt-Frenzel-Stadion. Und ich bin mir sicher, dass die Qualität der Leberkäs-Semmel in der DEL hochwertiger ist als in der DEL 2 und da freue ich mich persönlich auch drüber. Das ist einfach, das ist ein Standort, der viele Zuschauer mitbringt, der Leidenschaft mitbringt und der, ich bin mir sicher, dass man aus diesem Fehler lernen wird, Anti, dass man nicht mehr so weit unten reinrutscht, um da mit dem Abstieg so viel mit zu tun haben wird. Und man sagt ja oft, man aus Fehlern lernt man. Viele Leute tun es aber nicht, sondern dann plant man einfach ein bisschen und hofft, dass es nicht wieder passiert. Aber in so einer Situation, glaube ich, hast du dich schon sehr, sehr lange hinterfragt. Du hast sehr intensiv sogar schon mit der DEL 2 geplant. aber in der Situation musst du wirklich, wirklich mal alles hinterfragen, mal alles umdrehen und sagen, was ist hier schiefgelaufen? Da kannst du es nicht auf ein, zwei Verletzungen schieben oder vielleicht auf den falschen Trainer oder sonst was, weil das wäre alles zu einfach. Das war eine Situation, da stand man jetzt echt wirklich mit dem Rücken zur Wand. Und ja, da ist man jetzt, ich will fast sagen, mehr. Man hat mehr als ein blaues Auge davongetragen aus dieser Situation. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie der AEV aufrüsten wird, wie sie sportliche Entscheidungen jetzt treffen, kommunizieren werden und wie man dann die neue Saison angeht. Aber um wieder den Kreis sportlich zu schließen, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sich das DEL2-Finale gestalten wird zwischen Nauheim und Ravensburg. Weil wenn du es schaffst, solche Hochkaräter im Halbfinale aus dem Weg zu räumen, dann hast du es sportlich definitiv verdient, dann hast du einen absoluten Lauf und für mich hätten es beide Mannschaften verdient. Ich weiß, du sympathisierst sehr, sehr viel mit dem EC Bad Nauheim, hast zuletzt auch gesagt, dass sich das Stadion an den Friedrichspark erinnert, aber wenn du auch sportlich so auftrittst wie Ravensburg, Chapeau, 7 Spiele, ich erinnere nochmal, 7 Spiele gegen Landshut, dann ging es etwas zügiger gegen Krefeld, da waren es, glaube ich, nur 5 oder 6, aber einfach mal Hochkaräter aus dem Weg geräumt und jetzt nicht unverdient, vor allem die Ravensburg Tower Stars zum zweiten Mal in Folge im DEL2-Finale.
Ja, genau. Also da muss man sagen, spannend wird es allemal. Nauheim hätte mal eine Meisterschaft verdient, definitiv. Die haben den haushohen Favoriten. Ich wollte schon sagen, nur hoher Favorit, aber die waren haushoch, Kassel. Und entsprechend, die haben sie eliminiert und gelten für mich deswegen als Favorit jetzt für die Meisterschaft in der DEL2.
Wir werden drauf gucken. Das heißt, 2 Finals und parallel startet auch jetzt die Vorbereitungsphase der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Heute geht es zum ersten Testspiel aufs Eis gegen Tschechien in Kassel. Da hat man ja Gott sei Dank keine Terminprobleme mehr mit den Trainingseinheiten der Huskies. Und am Samstag ist das 2. Spiel ebenfalls gegen Tschechien in Frankfurt. Wird es dieses Jahr ein Familientreffen der Soramis in Tampere geben im Mai? Sam unten auf dem Eis in Schwarz-Rot-Gold und Papa mit Familienanhang auf der Tribüne?
In Helsinki, letztes Jahr war es ja tatsächlich so, das war ja gerade mal 20 Minuten entfernt, wo ich geboren bin und meine Eltern leben und meine ganze Verwandtschaft lebt. Nicht ganze Verwandtschaft, weil in Tampere lebt tatsächlich ein Bruder von mir. Und da wäre in Tampere natürlich auch ein großes Familienfest und Verwandtschaft würde sich das angucken, jeden Tag mit Deutschlandfähnchen, Finnische. Die Finnen, die mit Deutschlandfähnchen rumgelaufen sind bei der letzten WM, das waren alles nahe Verwandte von mir. Und ich würde mich sehr freuen, aber du weißt, die Konkurrenz ist groß. Gott sei Dank ist die Konkurrenz groß. Das ist ein Zeichen dafür, dass Deutschland ein gutes Team aufbieten werden kann. Und ich hoffe, dass Sam sich da jetzt zeigen kann in der Vorbereitung. Ich drücke ihm die Daumen. Und wenn es nichts wird, dann wird Deutschland trotzdem eine sehr, sehr gute Mannschaft hinbekommen. Und entsprechend bin ich da wie gesagt, ich gönne es ihm 100%ig, aber andere Spieler haben es auch verdient.
Sehr, sehr diplomatisch. Das ist toll. Gott sei Dank bist du nicht Nationaltrainer, weil der muss Entscheidungen treffen. Du hast gerade überhaupt keine getroffen. Du hast noch nicht mal eine Pro-Familie getroffen. Also du, Gott sei Dank haben wir keinen finnischen Nationaltrainer.
Aber einen finnischen Co-Trainer mit Pekka Kangasalusta.
Sehr schön. Toll.
Ja. Ulle, dann lassen wir es dabei. Wir heben uns unsere Frage, die wir einander stellen, auf für einen anderen Termin, für eine andere Ausgabe des Podcasts. Machen erstmal eine kurze Pause, bleiben aber dran.
Ich möchte dich aber so schnell nicht entlassen. Ich gebe dir eine Hausaufgabe mit, Anti. Du darfst dir natürlich erstmal wieder eine Frage überlegen. Aber ich möchte dir als Hausaufgabe mitgeben, und zwar, dass du mir beim nächsten Mal sagst, welche aktive Eishockey-Regel würdest du gerne abschaffen? Dass du wirklich sagst, okay, die wird nicht diskutiert, die wird nicht geändert, die wird nicht umgeschrieben, sondern die wird abgeschafft. Die kommt weg. Damit entlasse ich dich mal. Ich sehe, dass du ein riesengroßes Fragezeichen im Gesicht hast. Damit entlasse ich dich und freue mich, demnächst von dir zu hören. Wir werden weiter übers Finale berichten. Wir werden über den DEB-Fahrplan sprechen und natürlich auch über das DEL2-Finale.